ARD.
ESC Update mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
Ich grüße euch ganz herzlich zu Folge 156 von ESC Update. Hier ist euer stets gut gelaunter Podcast rund um den Eurovision Song Contest. Heute geht es unter anderem um die Themen Israel, Krieg, Boykottaufrufe, Russland, Putin und am allerschlimmsten Songs aus Portugal. Und hier ist derjenige, der auch bei dieser Themenübersicht die gute Laune nicht verliert, Thomas Mohr.
Nee, also wir geben ja eine Party hier und wir wissen ja auch, ein Lied kann eine Brücke sein und am Ende wird alles gut oder Wunder gibt's immer wieder.
Hallo. Da hast du jetzt aber auch alle rausgehauen, sehr schön. Es war ein lauter Monat aus ESC-Sicht dieser September, es ist erstaunlich viel passiert. Wie hoch ist denn dein Puls nach den vergangenen Wochen?
Lasst bitte unseren ESC in Ruhe. Das war so ein Hilferuf, den ich häufig in den Himmel gerufen habe in den letzten Wochen, aber leider hat keiner drauf gehört.
Unsere Themen heute. Mehrere Länder wollen den kommenden ESC boykottieren, wenn Israel mitmacht. Außerdem, es gab ja noch Putins ESC-Kopie, der Intervision, der hat in Moskau stattgefunden. Und wir schauen auf den zumindest aktuell erfolgreichsten Streaming-Song des ESC-Jahres 2025 und der kommt überraschenderweise aus Portugal. Bevor wir zu den großen internationalen Schlagzeilen kommen, haben wir aber auch
ESC-Update. News aus Deutschland.
Das Bewerbungsverfahren für den neuen deutschen Vorentscheid ist gestartet. Guck an, wir wissen, der Federführer SWR macht einen Vorentscheid, das ist schon mal das Erste. Und er soll wahrscheinlich Ende Februar 2026 stattfinden. Das Ganze haben ehrlicherweise unsere Kollegen von ESC Kompakt rausgefunden. Ich weiß noch aus meiner Zeit von Eurovision.de, wie es sich anfühlt, wenn sie mal wieder Nachrichten aus Deutschland rausgeben, die man selbst noch gar nicht rausgeben wollte. Jetzt hat es wahrscheinlich auch der SWR mitbekommen, wie das so ist. Wo haben die diese Infos her, Thomas?
Ja, also zumindest nicht von deiner alten ESC-Heimat, von Eurovision.de. Und diese findigen Jungs von ESC Kompakt, der Artikel, der da erschienen ist, ist von Benjamin Hertlein. Der hat ja mit uns zusammen auch hier, ja, an selber Stelle die Top 40, die besten Party-Songs des vergangenen Jahres mit aufgezeichnet. Ein guter Freund von uns. Und der ist über ein Formular der GEMA gestoßen. Also die GEMA ist die Verwertungsgesellschaft für Wort oder genauer gesagt Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigung.
Ein Traum.
Und diese GEMA hat ihren Mitgliedern Details zur Vorentscheidung geschickt. Genau. Und irgendwie ist ESC Kompakt an diesen Rundbrief gekommen und hat die Sachen daraus publiziert. Und dann sind ganz viele andere Medien auch drauf aufgesprungen.
Es gab dieses Rundschreiben nicht nur an die GEMA, es gab es auch an verschiedene Vereinigungen, deren Mitglieder so an Profimusiker rankommen oder sind. Und dann schauen wir doch einfach mal, worum genau es da geht. Man findet im Internet ein Teilnahmeformular des SWR, bei dem man sich bewerben kann für den deutschen Vorentscheid. Man findet da auch Teilnahmebedingungen und darin steht Folgendes. Bewerbungen werden bis zum 22. Oktober angenommen. Teilnehmer müssen 18 Jahre alt sein und sollten bereits über ein professionelles Umfeld im Musikgeschäft verfügen. Man muss übrigens sogar einen Sicherheitscode eingeben bei dieser Bewerbung und den bekommt man nur über einen professionellen Businesspartner, wie zum Beispiel ein Label. Die Acts brauchen einen Bezug zu Deutschland, sie dürfen nicht an Vorentscheiden anderer Länder teilnehmen und man muss sich bereits mit einem Song bewerben. Also nur Act oder nur Song, das geht nicht. Das sind schon deutlich strengere Voraussetzungen, als es sie beim NDR in den letzten Jahren gab. Wir schließen das Rap ja jetzt mal aus, aber auch davor. Was schließt du daraus?
Ja, also wir beide kennen ja, einmal waren wir ja dabei und haben alle Einsendungen mitgesichtet als Vorauswahl für die Delegation. Und da wissen wir ja, was da auch für Songs teilweise ankommen, die eben nicht zu gebrauchen sind, weil das ganze Umfeld nicht professionell genug ist. Deswegen hätte ich mir ja so härtere Kriterien auch früher schon ganz gerne mal gewünscht. Denn man muss auch sagen, Einsendeschluss Ende Oktober, das ist nicht mehr lange hin, die Zeit läuft weg. Also da kann man jetzt nicht anfangen, Ende Oktober irgendwelche Künstler erst herauszubilden. Dann muss man am besten arbeiten mit etwas, was schon da ist.
Sie schreiben ja auch extra hin, sie wollen kein Casting-Format, sie wollen etablierte Künstler oder Newcomer mit ersten Achtungserfolgen. Sie wollen Artists, die das Talent und die Persönlichkeit für eine internationale Karriere in sich tragen. Das klingt schon mal sehr hochgegriffen.
Ja, aber eigentlich ist es genau das, was ich eigentlich mir immer gewünscht und noch gefordert habe. Aber Papier ist natürlich geduldig, also hohe Anforderungen aufstellen und dann warten, dass dann Nina Chuba oder irgendwer anders sich bewirbt. Das ist ein bisschen naiv. Also meine Vorstellung ist immer, ja, dass man Künstler, die man vor Ohren oder vor Augen hat, anspricht, die vielleicht oder Produzenten, die geeignet sind, anspricht, vielleicht Leute so zusammenbringt. Also das, ich würde das als aktives Scouting nennen. Aber wer weiß, vielleicht machen die Kollegen vom SWR das bereits und suchen nach Künstlerinnen und versuchen, die auch tatsächlich so zu überzeugen, dabei zu sein bei der Vorentscheidung nächstes Jahr.
Genau, das wissen wir nicht, ob es quasi noch einen zweiten Weg gibt neben diesen öffentlichen Bewerbungen, aber das haben wir auf jeden Fall gesehen. Für die Songs gelten die üblichen ESC-Regeln, erzähle ich euch nichts Neues, 3 Minuten Länge und so weiter und so weiter. Alle Einreichungen werden dann von einem Musikteam des SWR geprüft. Die vielversprechendsten kommen in eine internationale Marktforschung aus Musikexperten und musikaffinen Normalos. Und auf Basis dieser Ergebnisse wird dann der deutsche Vorentscheid bestückt. Und das wiederum klingt schon eigentlich sehr nach der Vorgehensweise, die es auch jetzt vor diesem Jahr gegeben hat.
Ja, so Marktforschung und internationale Fokusgruppe und so, das gab es auch schon in den Jahren davor.
Überhaupt, Stefan Raab, der wird mit keinem Wort erwähnt. Er und RTL sind raus aus der Auswahl. Ist das ein Verlust?
Nö, nicht unbedingt. Also sein großes Verdienst im vergangenen Jahr war ja gar nicht jetzt Abba und Tünner gefunden zu haben, weil wir die ja auch schon mal, glaube ich, im TikTok-Casting hatten. Also die waren schon auf dem Markt, auch für den ESC, für Deutschland. Einzige Verdienst, was Raab da hatte, dass er sie dazu gedrängt hat, den richtigen Titel auszuwählen. Baller, das kann man ihm anrechnen. Ansonsten war auch die Vorentscheidung mit Raab nicht groß anders von der Qualität her als in den Jahren zuvor, würde ich sagen.
Aber vielleicht von der Aufmerksamkeit her, das muss man ihm ja schon lassen.
Auf jeden Fall, ja, das muss man ihm lassen.
4 Shows, Samstagabend im Ersten, auch dementsprechend eine Begleitberichterstattung von anderen Medien, das gab es schon. Dieses Jahr den Prozess hin zum Vorentscheid, den will man natürlich auch in weiteren TV- oder Online- oder Podcast-Formaten begleiten vom SWR. Der Vorentscheid soll offenbar aus einer Show bestehen und das Voting soll dann sich speisen aus den Zuschauerstimmen und aus einer internationalen Jury. Glaubst du, dass dieser Vorentscheid sehr anders aussehen wird als die Vorentscheide, die wir vom NDR schon kennen? Den aus diesem Jahr nehme ich immer aus, aber alles, was davor ist, ich glaube, das wird ähnlich.
Ja, also das, was auf dem Tisch liegt, lässt alle Vermutungen zu. Dass die eine Vermutung, die du jetzt formuliert hast, dass es genauso wird wie immer. Allerdings ist da ja ein ganz neues Team auch dahinter. Also es sind neue Redakteure und ich bin ja Optimist und habe ja auch Wünsche und Vorstellungen. Und mein Wunsch und Vorstellung wäre, dass sie tatsächlich auch mit mehr originären ESC-Ideen da reingehen, versuchen, mehr ESC-Spirit reinzubringen und vielleicht so alte Zöpfe abzuschneiden. Da nenne ich mal das Expertensofa oder so. Davon haben sie ja nichts erwähnt. Und vielleicht sind sie ja so schlau und fokussieren sich auf den ESC, die tollen Sachen und die Referenzen, die es in der Gegenwart und der Vergangenheit gibt. Und ja, auf tolle Musik.
Und trotzdem würde ich wetten, am Ende sehen wir Barbara Schöneberger in Berlin-Adlershof Ende Februar bei diesem deutschen Vorentscheid. Aber vielleicht wird der Rest ja tatsächlich anders. Wir drücken die Daumen, wir sind gespannt, wir freuen uns da auf jeden Fall drauf.
Ja, hängt auch natürlich von der Produktionsfirma ab, die auswählen. Also wir hatten jetzt 2, 3 verschiedene in den vergangenen 10 Jahren. Wenn einer dieser 3 Player im Spiel ist, dann können wir bestimmt das erwarten, was wir schon mal hatten. Aber vielleicht sind sie so mutig, da neue Wege zu gehen.
Von Brainpool über Kimmich über Bildergarten bis Raab Entertainment. Ich glaube, das müssten sie gewesen sein.
Ja. Das sind gar nicht mehr so viele, glaube ich, auf dem Markt. Mal gucken, wer da dann drankommt.
Deutschland nimmt nächstes Jahr auf jeden Fall am ESC teil. Bei einigen anderen Ländern kann man das nicht so sicher sagen. Dazu gleich mehr.
Thank you.
Ein Song aus Irland, That's Rich von Brooke, zu Deutsch, das ist ja ein starkes Stück. Und das hier ist wirklich ein starkes Stück. Diverse Länder haben angekündigt, beim kommenden ESC gar nicht mitzumachen, sofern Israel dabei ist. Irland gehört da auch dazu. Proteste rund um Israel kennen wir, die gab es jetzt schon seit 2 Jahren beim ESC. Das ist jetzt aber nochmal eine neue Qualität. Daniel Keller fasst das Ganze mal kurz zusammen.
Auf dem 2. Platz ist Israel in diesem Jahr beim ESC gelandet.
Israel, 297 Points!
Dass Israel nach diesem Erfolg auch im kommenden Jahr beim größten Musikwettbewerb der Welt mitmachen möchte, dazu gibt es aus anderen Ländern nun Kritik. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk RTE aus Irland beispielsweise überlegt, keinen Song zum ESC zu schicken, wenn auch Israel dabei ist, heißt es in den Nachrichten des Senders.
Angesichts des anhaltenden und entsetzlichen Verlusts an Menschenleben in Gaza wäre dies unverantwortlich. RTE ist außerdem zutiefst besorgt, dass gezielt Journalisten in Gaza getötet wurden oder sie das Gebiet nicht betreten dürfen. Und was die Notlage der verbleibenden Geiseln betrifft.
Ähnliche Argumente gibt es auch von ESC-Verantwortlichen aus Island, Belgien und Spanien. Vom niederländischen Fernsehen heißt es auf Anfrage, Antisemitismus verurteile man, mit Israel zum ESC zu fahren, sei aber im kommenden Jahr nicht denkbar. Die Debatte, sie kocht schon seit langem hoch, sagt Dominik Schäpka, der den Wettbewerb für das ZDF beobachtet.
Ich glaube schon, dass der Eurovision Song Contest gerade unter der Gefahr steht, dass sich da jetzt was verändert. Denn die Politik ist in den vergangenen Jahren immer größer geworden. Ich fand es schon in Malmö 2024 bemerkenswert, wie sehr diese Diskussion den Eurovision Song Contest überlagert hat. Da gab es Demonstrationen mit 10.000, 12.000 Leuten kurz vor dem ESC. Auch in Basel war das wieder ein Thema.
Und das beherrschte den Wettbewerb so sehr, dass diese Woche der deutsche Kulturstaatsminister Wolfram Weimer von der CDU daran erinnert. Im Boykott israelischer Künstler sieht er durchaus die Gefahr des Antisemitismus.
Denken wir an die Sängerin vom Eurovision Song Contest. Wir wissen es von Schauspielern, wir wissen es von Malern, auch von DJs. Sie bekommen keine Bühnen mehr in diesem Jahr, weil sie Juden sind.
Nicht zum ESC zu fahren, weil dort jemand aus Israel auf der Bühne steht, wie es in mehreren Ländern geplant ist. Kritik daran auch aus der Partei Die Linke.
Also ich finde das falsch,
sagt Gregor Gysi, kulturpolitischer Sprecher seiner Fraktion im Bundestag. Er zieht Parallelen zum Ausschluss Russlands aus dem ESC, auch aus politischen Gründen vor einigen Jahren.
Die einzelne Sängerin oder der einzelne Sänger und die Band sind nicht für die Politik des Landes verantwortlich. Immer kulturelle Ereignisse zu nutzen, um politische Dinge durchzusetzen, finde ich falsch. Das gilt natürlich auch für russische Künstlerinnen und Künstler. Es sei denn, sie sind jetzt politisch aktiv, sie unterstützen den Krieg oder so. Und dann kann man natürlich sowohl bei Israel als auch bei Russland Grenzen ziehen. Aber ansonsten, finde ich, sollten wir international bleiben, was Kunst und Kultur betrifft.
Soweit Daniel Kähler, der heute Doppelschicht schiebt. Ihr werdet ihn nachher nochmal zu einem anderen Thema hier bei uns hören. Das Thema mit den möglichen ESC-Boykotten, das schaffte es wirklich groß durch die deutsche Medienlandschaft. Ich habe dazu auch was geschrieben für NDR Kultur. Den Artikel verlinke ich euch hier mal in der Podcast-Beschreibung. Mittlerweile wissen wir ja auch, dass diese ganze Diskussion rund um Israel beim ESC auf einen Termin zuläuft. Die EBU hat jetzt angekündigt, dass es ein Abstimmungsverfahren geben wird, und zwar Anfang November. Dort sollen die Rundfunkanstalten bei einem Online-Termin abstimmen, ob Israel dabei bleiben soll oder nicht. Die Diskussion darüber, würde ich jetzt gerne mal aufs nächste Mal schieben, wenn wir dazu mehr Infos haben. Also wer genau und wie viel Prozent braucht man denn jetzt eigentlich für Ausgang A oder B? Ich würde gerne mit dir, Thomas, mehr auf die Gründe schauen, warum es dieses Voting gibt. Also dazu zählen natürlich diese Boykottandrohungen und die Forderungen, Israel beim ESC rauszuschmeißen. Wie geht es dir mit diesen Boykottandrohungen?
Natürlich geht es mir insgesamt sehr schlecht mit diesem ganzen Prozess. Es handelt sich um eine unglückliche Eskalation und um eine unnötige politische Instrumentalisierung, also Eskalation. Wo war eigentlich die IBU in den letzten Wochen? Ja, die hätte doch irgendwie stoppen, vermitteln, kommunizieren, Brücken bauen können. Und politische Instrumentalisierung, ja, jetzt melden sich Europaabgeordnete, Regierungschefs, Kulturstaatsminister. Also ist der ESC das geworden, was man eigentlich immer vermeiden will, ein Politikum. Ja, es soll eine Kulturveranstaltung sein, die Brücken baut, und man ist jetzt mittendrin in diesen polarisierenden Diskussionen. Das ist nicht schön.
Die EBU sagt ja auch immer, ja, wir wollen reden. Ich gehe davon aus, dass das im Hintergrund auch passiert. Allerdings sagen diese Länder, dazu gehört Irland, dazu gehört Spanien, dazu gehört die Niederlande und auch noch einige andere, die sagen ja jetzt sehr offen, nein, Israel oder wir. Also an Dialog scheint man nicht sehr interessiert zu sein. Ist das schon Erpressung?
Ja, also es ist alles höchst unglücklich, weil beide Alternativen für mich eigentlich nicht akzeptierbar sind. Also dass Israel jetzt mit welcher Begründung eigentlich da nicht dran teilnehmen kann, was hat Kahn, der Fernsehsender, falsch gemacht. Also in der eigenen, ja, im eigenen Rechtsbewusstsein der EBU gibt es für mich gar kein Argument, Israel auszuschließen. Auf der anderen Seite, wenn 10 Länder nicht dabei sind, was ist das denn noch für ein ESC? Ich bin da ziemlich verzweifelt, was das angeht.
Ja, das kann ich verstehen. Ich habe neulich auch nochmal im Deutschlandfunk gehört, dass natürlich der ESC in Israel einen ähnlichen Stellenwert hat als zum Beispiel in Schweden. Und da wissen wir ja, das ist ein riesen Ding. Und so sieht es in Israel auch aus, eben in der Gesellschaft, aber auch in der Politik. Der ESC ist wichtig, auch für die israelische Politik. Der ESC ist wahrscheinlich ein Faktor, dass dieser Sender Kahn überhaupt noch existiert, weil Benjamin Netanyahu den auch gerne zumachen würde, privatisieren würde, abschwächen würde. Und das geht nicht, weil Kahn dann kein EBU-Mitglied mehr wäre. Und das muss man eben sein, um beim ESC teilzunehmen. Also es hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Deswegen tue ich mich auch sehr schwer mit dieser Forderung, Israel rauszuschmeißen. Mich wundert auch ein bisschen, wie einseitig das doch häufig gesehen wird im Internet und von vielen Kommentatoren, die sich ja auch sonst mit dem ESC befassen. Aber trotzdem finde ich das interessant, dass jetzt, also im September, so viele Länder sagen, nee, wenn Israel mitmacht, wir nicht. Wundert sich, dass diese Länder so hervorgeprescht sind?
Ja, also ich erzähle ja oft, dass ich viel in Spanien bin, und ich habe auch mit meinen spanischen Freunden darüber gesprochen und festgestellt, dass der ganze Diskurs in anderen Ländern auch ein bisschen anders verläuft als in Deutschland. Also wir sind ja auch historisch gesehen immer an der Seite Israels, und unsere Argumentation verläuft eigentlich auch immer so, dass man sagt, es ist ein Wettbewerb von Fernsehsendern, und solange die demokratisch aufgestellt sind, gibt es eigentlich gar keinen Grund, die aus dem Wettbewerb auszuschließen. Das trifft auf Kahn ja nun wirklich zu, warum auch immer, ja, also wenn es auch nur ein Feigenblatt ist, aber da wird demokratisch tatsächlich entschieden, über verschiedene Positionen berichtet, Israel hat diese Regierung gewählt, das ist auch demokratisch. Aber wenn du mit jemandem in Spanien redest, da kommen die nicht von Israel und von dem Hamas-Angriff, sondern die gucken auf die Bilder in Gaza und sind natürlich empört, auch zu Recht, weil die sind ja furchtbar, die Bilder. Ich will das ja überhaupt in keinster Weise rechtfertigen. Und ich glaube, da wird nicht so systematisch argumentiert, sondern tatsächlich emotional von Seiten der Kriegsopfer her. Und das ist ein ganz anderer Zugang. Und deswegen ist es auch so politisch. Es gibt ja auch Demonstrationen. Wir hatten jetzt auch gerade in den Nachrichten, was in Italien los war mit den Pro-Palästina-Demonstrationen. In anderen Ländern läuft der Diskurs ein bisschen anders als bei uns. Und deswegen überrascht es mich nicht, dass dann jetzt sich offenbar dann eben auch die Politik damit einschaltet.
Mein Problem natürlich mit einer israelischen Teilnahme ist, dass der Blick auf die Wettbewerbsfairness, denn das haben wir jetzt wirklich die letzten beiden Jahre gesehen, dass wenn Israel teilnimmt, beim aktuellen Voting-System eigentlich keine Fairness mehr gegeben ist. Ich will gar nicht sagen, dass man irgendwie betrogen hat, aber es fällt durchaus auf, dass man die Mittel, die es gibt, beim ESC abzustimmen, 20 Mal und so weiter und so fort, dass man die durchaus ausnutzt und das halt mehr macht als andere Länder. Und Da muss aber, finde ich, am Votingverfahren geschraubt werden. Da müssen meiner Meinung nach Televoting und Juryvoting wieder zusammengelegt werden, dass diese riesen Ausreißer nicht mehr so passieren, dass man ein bisschen mehr Konsens hat. Da dürfen nicht 20 Mal pro Anschluss abgestimmt werden. Ich habe noch nie verstanden, warum es diese Regelung gibt. Also ich finde, da muss man ansetzen, dann könnte es sogar auch mit Israel funktionieren.
Ich glaube, mit dem Schrauben am Voting-System lassen sich diese bösen und zornigen Länder nicht beruhigen.
Nein, denen geht es ja auch um was anderes als mir. Mir geht es um die Fairness quasi beim Wettbewerb. Hm. Denen geht es ja um, das ist ja ein anderes Thema.
Ja.
Man kann sich auch fragen, wie steht Deutschland zu dem Ganzen? Es gibt eine Stellungnahme des SWR, die wenig sagt, außer dass die ARD als Mitglied der Europäischen Rundfunkunion den eingeleiteten Konsultationsprozess und die Entscheidungen der EBU unterstützt. Mit anderen Worten, da ist jetzt keine Forderung drin und das finde ich ehrlicherweise auch mal sehr angenehm, dass man sich auch in der Öffentlichkeit als Rundfunkanstalt mal zurückhalten kann. Das ist ja vielleicht auch mal ganz hilfreich. Wie gesagt, dieses Voting, das es geben soll Anfang November, darauf blicken wir in der nächsten Folge von ESC Update in 4 Wochen. Die Meldung ist ja noch relativ neu, die kam am Donnerstagabend und dann gucken wir uns das eben mal genauer an. Hier schauen wir jetzt erstmal von einer Krisenregion der Welt zur nächsten. Wladimir Putin wollte einen ESC-Klon und er hat ihn bekommen. Vor einer Woche fand in Moskau Ausgabe 1 der Intervision statt. Ein Musikformat, bei dem 22 Länder der Welt gegeneinander angetreten sind und am Ende gab es einen Sieger. Dass das Ganze Propaganda war, daran gibt's keinen Zweifel, aber wir möchten uns das trotzdem mal ein bisschen genauer angucken. Und das machen wir jetzt mit unserem Reporter Daniel Kähler, der die Show verfolgt hat. Es hat 5,5 Minuten gedauert, da lief in der großen Show der Intervision eine aufgezeichnete Videobotschaft, von ihm hier.
Präsident Russischer Föderation, Wladimir Wladimirovich Putin.
Уважаемые участники и члены жюри.
5,5 Minuten und man wusste schon genau, was man hier gerade sieht. Daniel Kähler von Radio Bremen und Cosmo hat alles gesehen von dieser 4 Stunden langen Show. Herzlich willkommen bei ESC Update. Hallo Daniel.
Hallo. Oder sollte ich sagen Privet?
Ja, mal gucken. Sag doch erstmal ganz grundsätzlich, wie war es denn so dieser Samstagabend?
Ach, also wenn wir die Politik jetzt mal außen vor lassen bei diesem Wettbewerb, ich fand das schon irgendwie eine beeindruckende Show. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Es hat mir auch so ein bisschen ESC-Vibes gegeben, alles. Aber das vielleicht vorweg, ich fand so die Dichte so an echten Bangern oder wie wir ESC-Fans auch gerade immer wieder sagen, den ein oder anderen Bob. So, das hätte es schon noch brauchen können. Also ich fand, manchmal kam da nicht so die Stimmung in der Halle auf und das kam dann auch bei mir zu Hause nicht so an.
Der Anspruch an die Show war es, unpolitisch zu sein. Das haben die Organisatoren gesagt. Dann kommt nach 5,5 Minuten Wladimir Putin und hält eine Rede. Also hatte ich das ein bisschen überrascht, dass man gar nicht erst versteckt hat, warum wir diese Show hier in Moskau haben?
Ehrlicherweise, in dem Moment hat es mich überrascht, weil ich habe mich vorher natürlich ein bisschen auch auf der Homepage vom Intervision Song Contest eingelesen und da wird einfach auch nochmal klar die unpolitische Natur des Wettbewerbs beschrieben und ich dachte, dann werden sie das bestimmt auch so machen. Klar, ich meine, wir wussten im Hinterkopf, dass Putin ein Dekret unterschrieben hat vorher, damit dieser Wettbewerb stattfindet, dass Außenminister Lavrov sogar im Organisationskomitee des Ganzen saß, hat sich vorher geäußert. Aber ich hätte dann nicht gedacht, dass sie es dann eben zum Beispiel mit dieser Rede von Putin doch so prominent machen und dass dann auch Lavrov sogar nochmal zu einem Kurzinterview in der Show zu sehen ist. Also man muss wirklich sagen, Popkultur und Politik wurden da doch relativ dicht miteinander verknüpft. Und außerdem, das war mein Highlight dann, stellte sich heraus, dass die ganze Show dann auch noch vom Kulturministerium der Vereinigten Arabischen Emirate gesponsert wurde. Das war sehr oft in den Werbepausen zu sehen. Es gab, glaube ich, das Logo dieses Ministeriums auch in der Halle zu sehen, wenn ich das richtig gesehen habe. Es gab Menschen mit einem Kulturministerium der Vereinigten Arabischen Emirate Schal im Publikum. Das wurde auch oft gezeigt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das macht auf mich jetzt keinen so unpolitischen Eindruck.
Nein, Staatsferne ist gegebenenfalls als etwas anderes. Man würde in Deutschland vielerorts sehr schief angeguckt werden, wenn man sagt, hallo, ich fliege jetzt nach Russland. Das scheint in anderen Ländern ja anders zu sein. Was für Länder haben bei dieser Show teilgenommen?
Ja, zum Beispiel einige der sogenannten BRICS-Staaten. Das ist ja dieser Staatenverbund, den unter anderem Russland mit ins Leben gerufen hat. Dementsprechend waren dann Länder dabei wie zum Beispiel Ägypten, Äthiopien, Brasilien, China, Indien, Südafrika, die Vereinigten Arabischen Emirate habe ich schon genannt. Russland als Gastgeber selbst natürlich auch, nachdem sie beim ESC nicht mehr dabei sein dürfen. Aber auch so Länder wie Katar, Saudi-Arabien oder, oh, da habe ich mich auch drüber gefreut. Venezuela zum Beispiel war dabei. Ein Land, das wir jetzt ja auch nicht unbedingt für besonders demokratische Verhältnisse kennen. Mhm. Aber was soll das alles mit den Menschenrechten? Da macht man einfach einen fröhlichen Song. Hier, das hier hat Omar Acedo aus Venezuela gesungen. Hey, yo, hey, oh, que ha comenzado la fiesta. Macht doch gute Laune, finde ich.
Und das ist der böse Zwillingsbruder von Lavenda Yacayo von Mickey.
Das stimmt. Und es heißt auch noch Fiesta de la Paz, also irgendwie so Fest des Friedens. So. Mhm. Das macht doch alles einen ganz menschenfreundlichen Eindruck. Übrigens, Belarus war auch dabei. Serbien hatte auch einen Kandidaten im Rennen. Das war jetzt nur eine kleine Auswahl, aber das zeigt einfach sehr unterschiedlicher Mix aus Ländern. Und ja, wie ich schon sagte, was jetzt so Menschenrechte und Demokratie angeht, das schien jetzt kein wichtiges Merkmal gewesen zu sein bei diesem Wettbewerb.
Vier Stunden hat diese Show gedauert. Ich habe sie ja auch gesehen. Ich habe vorhin hier schon gesagt, es sei Putins ESC-Klon. Wie viel vom ESC hast du denn wiedererkannt da?
Also kannst mich ja korrigieren, wenn du das anders wahrgenommen hast, aber ich schon ehrlicherweise ziemlich viel. Ich fand,
ich auch.
Man hat da irgendwie so vielleicht irgendwie mal so einen ESC-Regieablauf genommen und einmal Copy und Paste gemacht, so ein paar Sachen rausgestrichen und so ein bisschen was verändert, weil an sich waren da viele Zutaten dabei, die wir alle kennen. Große Halle, große Bühne, so mit LED-Screens. Es gab vor den Songs auch immer so Postcards, also so kurze Filme, wo dann die Kommentatoren drauf gesprochen haben. Das Motto der Postcards war, so weiß ich nicht, irgendwie so ein bisschen komisch. Es war, glaube ich, meistens Moskau zu sehen oder waren es auch andere Städte? Ich weiß es gerade gar nicht.
Ich bin mir bei diesen Postcards gar nicht mehr sicher, ob das nicht am Ende alles einfach KI war.
Ja, genau. Es war nämlich.
Es war auf jeden Fall menschenleer meistens.
Es waren menschenleere Straßenzüge zu sehen und da sind dann so 3D-animierte Riesenmenschen durchgelaufen und die waren dann immer so gekleidet, wie es dann zum teilnehmenden Land irgendwie passen sollte. Ja, also ich muss sagen, man hat abgesehen davon auch noch gesehen, es waren jetzt nicht alle Beiträge so für die große Bühne gemacht, war mein Eindruck. Also zum Beispiel auch Kuba hat ja losgelegt, das fand ich an sich irgendwie ganz interessant und abwechslungsreich. Aber wie ich schon sagte, Stimmung kam da jetzt nicht immer so auf. Und da haben wir beim ESC eine viel größere, ich sag mal, da ist das mehr professionalisiert in dem Sinne, ja, dass man weiß, man muss diese 3 Minuten vollkommen ausnutzen. Und das war beim Intervision Song Contest noch nicht bei allen Songs der Fall.
Ein ESC geht ja auch gut und gerne mal 4 Stunden so ein Finale, aber die ganze Show beim ESC ist natürlich flotter. Also was du beim Intervision hattest, du hattest ja eine Jury aus allen Ländern.
Ja.
Die wurden einzeln aufgerufen und vorgestellt, die Jurymitglieder, die am Ende entschieden haben.
Stimmt, Televoting, das ist eigentlich der größte Unterschied gewesen.
Genau,
ne?
Televoting gab es gar nicht. Es gab wirklich nur 23 Jurymitglieder, die wie gesagt alle einzeln vorgestellt wurden. Dann wurden mit so vielen Acts nochmal ewig lange Gespräche geführt. Also auch das hat diese Show eben so sehr in die Länge gezogen am Ende. Aber jetzt kann man natürlich fragen, und ich habe diese Frage hier vor 4 Wochen schon mal betont naiv gestellt im Vorausblick auf die Show, war das jetzt alles nur Propaganda oder hat man wirklich auch richtige Einblicke in Kulturen der Welt bekommen?
Naja, also was kriegt man in 3 Minuten für richtige Einblicke in Kulturen der Welt? Ich fand, wenn man das jetzt als Unterhaltungsfernsehshow betrachtet, dann gab es das. Ich habe zum Beispiel noch nie Musik aus Usbekistan gehört oder auch aus Katar, ja, so zeitgenössische Musik zumindest. Ja. Das fand ich tatsächlich und ehrlich interessant. So, das fand ich gut. Oder auch Kuba, was ich gerade gesagt hatte, was er den Auftakt gemacht hat. Aber wir wissen einfach durch diesen politischen Charakter, den das Ganze hat, das ist und bleibt auch eine Propagandaveranstaltung. Natürlich, um auch ein bisschen zu zeigen, guck mal, wir haben ganz viele Freunde in der Welt und die alle kommen zu uns. Und vor allen Dingen auch, sich als guter Gastgeber zu präsentieren. Ich weiß nicht, ob du dich an diesen Pausen-Act, diesen Interval-Act erinnerst. Mhm. Da wurden so typische russische Lieder gesungen. Und das kam, glaube ich, beim Publikum in der Halle mega gut an. Und auch da wird natürlich nochmal so ein bisschen diese traditionellen Werte, die Russland gerne vertritt, auch die werden da nochmal nach vorne gestellt.
Wobei man bei diesen ganzen Songs ja auch sagen muss, es ist manchmal sehr undurchsichtig, wer eigentlich bestimmt hat, wer für welches Land antritt. Manchmal waren das irgendwelche Fernsehsender, manchmal waren das Ministerien, manchmal weiß man es einfach auch gar nicht. Serbien zum Beispiel, diese nehmen ja auch am ESC teil, das war eben nicht der öffentlich-rechtliche serbische Sender, sondern das war irgendein anderer, der das dann auch übertragen hat, namens Toxic TV.
Wer kennt ihn nicht?
Ganz genau, Toxic TV, Hashtag Poison Cake. Das ist, ja, also deswegen ist, ich sag mal, die Legitimation für ein Land zu starten vielleicht nicht ganz so groß, wie es beim ESC ist.
Ja, also man hätte es auch einfach irgendwie bestimmen können, du trittst jetzt für den Vatikan an oder so. Also
es wäre mehr genauso gewesen. Es war mehr Free ESC als Eurovision Song Contest. Aber ich frage mich ja, an wen genau sich diese Propaganda eigentlich gerichtet hat, weil Also war das wirklich für die Welt oder war es doch eher eine fürs eigene russische Volk? Denn weite Teile der Show und der Dialoge, die waren ja für ein nicht russischsprachiges Publikum auch einfach nicht verständlich.
Genau, es war zwar irgendwie, ja, ich meine, das ist eine Ähnlichkeit zum ESC, verschiedene Sprachen, auch in der Moderation, aber da war in der Tat viel Russisch zu hören, aber du hast ja auch die Auswahl der Teilnehmerländer wahrgenommen und es sollte ja auch sogar eine Künstlerin unter der Flagge der USA antreten, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, die dann am Ende aber nicht da war. Aber gerade das, dieser Mix aus den unterschiedlichsten Ecken der Welt, das hat eine ganz wichtige Wirkung. Das hat mir die Medienwissenschaftlerin Aida Holje im Vorfeld erzählt.
Diese Auswahl impliziert, dass man zu diesen Ländern eine gute Beziehung auf der internationalen politischen Ebene pflegt, dass sich da vielleicht was entspannt. Und das soll, glaube ich, dem nationalen russischen Publikum auch sehr stark vermittelt werden. Also die Russen sind ja auch die Hauptzielgruppe für dieses Wettbewerb. Das wird für sie inszeniert, um zu zeigen, wo stehen wir denn im internationalen Kontext.
Und das ist natürlich schon auch dann noch gemixt mit diesem, ich sag mal, russischen Einsprengseln bei diesem Interval Act zum Beispiel, schon ein starkes Signal, wow, was können wir für eine tolle Show zusammenbauen? Und da kommen so viele Menschen aus der ganzen Welt.
Eine Show, die auch sehr, sehr oft auf das begeisterte Publikum da im Innenraum geschwenkt hat, die wahrscheinlich auch bezahlt wurden. Da gibt es auch schon Berichte im Internet, dass ich mir sehr gut vorstellen kann. Man konnte auch Tickets kaufen, möglicherweise dann für die Ränge. Aber es gab ja auch so ein paar Skandale oder Sachen, die nicht so abgelaufen sind wie geplant. Und du hast gerade die USA ja schon angesprochen. Es sollte die Kandidatin Vessi für die USA antreten. Das scheint aber alles ein bisschen komplizierter zu sein. Bring uns da bitte mal auf den Stand dieser unendlichen Geschichte.
Ja, also es sollte eigentlich einen männlichen Act geben. Der war schon gesetzt für den Intervision Song Contest. Aber er ist dann nicht gereist, angeblich aus persönlichen Gründen. Was dahinter steckt, wissen wir nicht genau. Nun gut, und dann hat man relativ schnell eine neue Künstlerin aus dem Hut gezaubert. Du hast es schon gesagt, die Sängerin Vessi, die ist eigentlich in Australien geboren, hat aber eine US Green Card und dann hat man sich gesagt, das passt doch super, also nimmt die jetzt für die USA teil. Sie ist dann aber nicht aufgetreten. Warum genau? Das wissen wir nicht wirklich. Dazu gibt es keine eindeutigen Statements. In der Show hieß es dann, sie kann leider aufgrund von Druck der australischen Regierung nicht auftreten. Es wurde sogar ihr Einspielfilm und alles gezeigt, aber dann gab es eben nur diese Ansage. Gegenüber dem Sender SBS in Australien soll sie gesagt haben, sie lässt jetzt erstmal ein paar Tage ins Land gehen, versucht sich erstmal zu erklären, wie das alles passieren konnte, aber warum genau sie nicht auftreten konnte und vielleicht auch, was sie dazu bewogen hätte, zu diesem Wettbewerb zu fahren, dazu wissen wir noch nichts. Das ist wirklich der, in Anführungszeichen, Skandal dieses Wettbewerbs gewesen. Und naja, nicht der einzige. Auch Russland hätte ja eigentlich da einen guten Stand gehabt mit Schaman. Ihr habt ihn ja auch schon gespielt, beziehungsweise darüber gesprochen. Der russische Teilnehmer selbst hat sich dann selbst aus dem Wettbewerb genommen, hat nach seinem Auftritt eine kleine Rede gehalten und auch seinen Propagandasong Ich bin Russe einmal ganz kurz angesungen oder angesprochen. Und das wirkte, glaube ich, wie so eine großzügige Geste des Gastgebers, dann zu sagen, nein, ich will doch gar nicht nochmal gewinnen, lass die anderen gewinnen.
Ja, vor allem nochmal. Ja, genau, über Schaman haben wir gesprochen. Das ist ja auch ein sehr großer Putin-Anhänger in Russland, der eben auch sehr viele Songs in die Richtung macht. Und bei Schamans Geste habe ich mich dann auch gefragt, ja, okay, also er stellt sich dann hin und sagt an die Jury, bitte bewertet mich nicht. Das ist natürlich, also aus Propagandasicht, das ist ja großartig, weil eigentlich kann man ja nur verlieren. Alle erwarten, dass man gewinnt. Wenn man dann gewinnt, dann heißt es, ja, wussten wir alle vorher. Ja, und wenn man nicht gewinnt, heißt es, hahaha, nicht mal das kriegen sie hin.
Und da hat er gesagt, ich habe ja schon gewonnen, weil eben alle Länder hergekommen sind, so, ne, deswegen.
Ja, aber ich frage, also nimmt man das in der Welt wirklich als die großzügige Geste eines Gastgebers wahr oder denkt man sich in Venezuela, ja, natürlich, ich weiß schon, warum er das gemacht hat.
Es geht ja nicht wirklich. Es geht ja nicht um den Eindruck primär der Welt. Ne? Das russische Publikum fand das vielleicht super.
Wir wissen es nicht. Was war für dich eigentlich das Skurrilste an dieser Show?
Ich glaube, es war tatsächlich dieses Saudi-Arabische, wollte ich gerade sagen, kommen wir gleich zu, dass dieses Ministerium der Vereinigten Arabischen Emirate da immer aufgetaucht ist, weil das war so random für mich. Warum tauchen die da auf? Warum geben die Geld in diesen Wettbewerb? Auch eine russische Bank war sehr präsent immer, weil die das Ganze gesponsert hat. Ich glaube, die zweitgrößte russische Bank. Also Geld war auf jeden Fall in diesem Wettbewerb und ich habe immer ESC-Vibes gehabt, aber mir fehlte immer dieses ehrliche Mitfiebern, weil es einfach nicht wirklich der Kontinent oder die Welt ist, die da abstimmt, sondern das sind halt ein paar Leute, die da in diesem Raum sitzen. Das war ein ganz komisches Gefühl, fand ich.
Und auch da weiß man nicht, wie frei dieses Voting am Ende gewesen ist, weil wir wollen ja niemandem was unterstellen. Am Ende hat Vietnam gewonnen, Du Phuc, mit einem Song, der aus einem ähnlichen Genre-Mix bestand wie damals The Code von Nemo. Wir können ja mal kurz reinhören. Ja, und dann dachte ich, okay, der Sänger wird jetzt wahrscheinlich seinen Siegersong nochmal singen. Aber dann kam auch das ganz anders. Und da dachte ich, das ist jetzt echt nicht euer Ernst. Wie ging diese Sendung zu Ende?
Naja, er hat halt nicht nochmal gesungen, sagen wir es mal so. Ne? Aber viel wichtiger finde ich, dass kurz vorher, bevor er als Sieger gekürt wurde, auch, denn es plötzlich hieß, ja übrigens nächstes Jahr sehen wir uns dann alle in Saudi-Arabien. Yay! So, und das ist jetzt auch kein Land, das ich freundlich ausgedrückt mit Menschenrechten und mit Demokratie verbinde, aber dafür mit sehr viel Geld und da hat man sich offenbar den besten Geldgeber, den man noch so hatte oder den man da zu greifen hat. Und Saudi-Arabien versucht ja auch, sich als tourismusfreundliches Land zu präsentieren. Das fand ich sehr skurril. Und ja, ich glaube, was war denn eigentlich zum Schluss? Ich glaube, dann standen die alle auf der Bühne und der vietnamesische Teilnehmer musste sich dann freuen.
Aber was haben sie gesungen, Daniel? Hast du das noch gesehen? Letzte Lied.
Den ESC-Song?
Ja.
Million Voices.
Ja.
Das haben sie gesungen. Welches Jahr war denn das nochmal?
Das war 2015. Das war der zweite Platz aus Wien. Polina Gagarina, die auch schon am Anfang gesungen hat, mit Dima Bilan, der ja mal den ESC gewonnen hat. Polina Gagarina,
richtig, die waren auch da.
Die auf der Sanktionsliste der EU steht. Polina Gagarina, die schon auch häufiger für Putin aufgetreten ist. Ihren ESC-Song hat man dann nochmal in mehreren Sprachen irgendwie zum Vollplayback gesungen. War das nicht wunderschön?
Das war wirklich wunderschön. Würde wahrscheinlich die russische Propaganda sagen, aus Show-Gesichtspunkten hat das natürlich alles Sinn ergeben. Ne? Aber wir müssen einfach sagen, dass wir diese Veranstaltung nicht neutral bewerten können. Da steckt einfach sehr viel Politik drin. Viel mehr, als es meines Erachtens beim ESC der Fall ist.
Nächstes Jahr also nicht Hanoi, sondern es geht nach Saudi-Arabien. Offenbar geht der Intervisionszirkus auch weiter. Mal gucken, wie lang. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich danke dir auf jeden Fall erstmal fürs Durchhalten bei diesen 4 Stunden.
Ja, sehr gerne.
Und vielen Dank fürs Gespräch, Daniel Kähler.
Ciao.
Und jetzt wenden wir uns nach Westeuropa. Barabada Bastu aus Schweden ist immer noch der am meisten gestreamte ESC-Song dieses Jahres. Aber schaut man sich mal jeden Tag die Streamingzahlen an, dann merkt man, ein Song wird täglich häufiger gestreamt als jeder andere und macht sich auf den Weg, die neue Nummer 1 zu werden. Und mit dem ist nicht unbedingt zu rechnen gewesen. Es handelt sich um Deslucado von Napa aus Portugal. Und gleich nach dem Song erklärt uns Dr. Eurovision Irving Wolter mal, warum das so ist.
Konto. Os dias para mim, com a mala arrumada, já quase não cabia. Saudade acumulada, do azul vejo o jardim. Mesmo por trás da asa, maior é a janela que eu tô a chegar a casa. Eu nunca vou pertencer àquela cidade. Mar de gente, sol diferente, um monte de botão. Não me provoca nada, não me convoca a casa. Porque eu vim de longe, eu vim do meio do mar, no coração do oceano. Eu tenho a vida inteira. Passo a pensar em regressar à minha casa, ilha, paz, madeira. Se eu te explicar palavra a palavra, nunca vais entender a dor que me cala, a solidão que assombra a hora da partida. Carrego o sossego de poder voltar, maior a janela que eu tô a chegar. Mais que possa parecer, eu nunca vou pertencer àquela cidade. Mar de gente.
sol de frente, um monte de betão. Não me provoca nada, não me convoca.
Möglicherweise ist das das eigentliche Lied dieses Jahres, wenn wir nur mal auf die ESC-Songs gucken. Deslucado von Napa landete beim ESC in Basel zwar nur auf Platz 21 im Finale, aber die eigentliche Karriere hat das Lied danach gemacht. Es ist nach wie vor das täglich meistgestreamte Lied des diesjährigen Jahrgangs. Bei Spotify hören täglich rund 500.000 Menschen dieses Lied. Der zweitplatzierte Espresso Macchiato aus Estland kommt auf etwa die Hälfte. Dahinter sind stets die Songs aus Schweden und Deutschland, aber an den Streaming-Erfolg von Portugal kommen sie nicht heran. Und über den wollen wir jetzt sprechen mit Dr. Eurovision Erwin Wolter. Ich grüße dich.
Hallo Marcel.
Lass uns doch erstmal über die Band reden. Wer sind eigentlich Napa und seit wann gibt es die?
Also Napa, das ist eine Indie-Band von der Insel Madeira. Die besteht aus den beiden Geschwistern João Guilherme und João Lourenço Gomes, Francisco Souza, Diogo Góis und João Rodrigues. Die sind seit vielen, vielen Jahren miteinander befreundet und haben 2013 in einem Keller in Funchal ihre erste Band gegründet. Damals nannten sie sich noch Man on the Couch und haben englische Texte vertont. Aber dann haben sie es geschafft, bei TikTok und YouTube erste Erfolge zu haben und haben sich dann entschlossen, auf das portugiesische Festland zu ziehen. Seit 2023 nennen sie sich Napa, nach einem Bezugsstoff für Sofas.
Warum nicht? Klingt gemütlich.
Naja, aber, sie hießen ja vorher Man on the Couch.
Genau. Sie sind ihrem Thema treu geblieben. Aber in Deslucado geht es wahrscheinlich nicht um Sofas. Worum geht es in ihrem ESC-Song?
Na, also es geht um das Gefühl, irgendwie fehl am Platz zu sein. Die Sehnsucht nach der Heimat Madeira, wenn man fürs Studium oder für den Job aufs Festland gezogen ist, wie das die 5 Jungs gemacht haben. Und im Text steckt das Heimkehrmotiv und die Sehnsucht nach der Heimat. Ich zitiere mal kurz, mein Zuhause, die Insel Frieden Madeira. Dabei steht Madeira nicht nur für die Insel selbst, sondern sinnbildlich für jede zurückgelassene Heimat. Das hilft also auch, dass sich Menschen damit identifizieren können, die nicht von der Insel stammen, sondern die gesamte portugiesische Diaspora und darüber hinaus, also auch Leute, die keine Portugiesen sind und trotzdem Sehnsucht nach einem verlorenen Zuhause haben.
Und das ist dann wahrscheinlich auch einer der Schlüssel, warum dieser Titel so erfolgreich ist, oder? Weil das geht ja schon seit Monaten so, dass der so viel gestreamt wird.
Ja, das ist natürlich auch ein sehr universelles Motiv, dieses ich bin weggegangen, aber mein Herz ist dort geblieben. Dann natürlich Social Media, das ist massenweise geteilt worden. Und dann gibt es natürlich auch so eine gewisse Streaming-Dynamik. Wenn das erstmal in einigen Ländern in den Viral 50-Charts bei Spotify auftaucht, dann kann es auch schnell die nationalen Charts erobern. Und in Portugal wurde der Song ja auch mehrfach ausgezeichnet. Und ja, wenn man wirklich ehrlich ist, ist das Lied einfach super radiotauglich. Dieses minimalistische Arrangement und portugiesisch ist es auch. Also das ist so der ideale Song, um ihn in eine Playlist zu fummeln.
Es war ein Kompromisssieger im portugiesischen Vorentscheid. Also weder die Jury noch das Televoting hat die 12 Punkte an Napa gegeben, aber am Ende zusammengerechnet war das dann Platz 1. Wie schaut man in Portugal selber auf diese Gruppe und diesen Song?
Naja, dass die Band und dieser Song erst im Tiebreak gewonnen haben, weil ja dann die Zuschauerwertung mehr zählte als die Jurywertung, das sorgte für Debatten, aber am Ende hat dieser riesige Streaming-Erfolg alle Diskussionen überlagert, alle sind stolz auf Napa. Sogar die portugiesischen Fans, die am Anfang ganz vehement eine Neuabstimmung gefordert hatten, man sollte das Festival da kannst du auch nochmal neu stattfinden lassen, weil das alles nicht mit rechten Dingen zugeht. Sogar die Fans haben sich mit dem Song angefreundet und sind jetzt sehr stolz auf Deslucado.
Du hast den Titel radiotauglich genannt. Das ist eigentlich nicht das erste Adjektiv, was mir in den Sinn kommt, wenn ich so an portugiesische Songs, gerade auch beim ESC, denke. Ist Deslucado typisch portugiesisch? Hat das portugiesische traditionelle Elemente oder jetzt so gar nicht?
naja, ein Fado ist es nicht.
Nee, nee.
Aber es ist natürlich vom Feeling sehr portugiesisch. Also so dieses Poetische, ein bisschen zurückhaltend und natürlich jede Menge Saudade. Dazu ist das durchgehend auf Portugiesisch gesungen. Sagen wir mal, vom Stil her ist es eher Indie-Pop, aber in der Haltung, vom Thema her würde ich mal sagen Portugal 2.0.
Wie kommt das eigentlich, vielleicht kannst du das auch sagen, dass Portugal dieses Saudade-Thema so gepachtet hat? Warum ist dieses Land so sehr mit diesem Lebensgefühl verbunden, dieses Sehnsuchtsgefühl?
Das müssen wir vielleicht auch aus der Historie betrachten, denn die Portugiesen sind eine Seefahrernation und es ist ein kleines Land und wer da in See gestochen ist, hat eben viel Familie zu Hause gelassen. Insofern war da auf beiden Seiten immer eine große Wiedersehenssehnsucht, die leider dann auch nicht immer eingelöst worden ist, wenn die Schiffe irgendwie auf hoher See untergegangen sind.
Portugal war mal ein richtiges Sorgenkind beim ESC. Also man fühlte sich ja auch von Europa nicht verstanden lange Zeit. Auch in den Anfangsjahren des ESC, wo nicht viele Länder dabei waren, war man selten in den Top 10. Jetzt kam Portugal 5-mal in Folge ins Finale. Was hat sich geändert? Portugal selbst oder der Blick auf das Land?
Ich glaube, es hat sich geändert, der Blick auf die Musikszene. Denn 2017 gab es ja eine Formatreform beim Festival da Canção. Der portugiesische Sender RTP lud seit diesem Zeitpunkt immer profilierte KomponistInnen ein und setzt da lieber auf künstlerische Handschrift statt auf irgendeine abstrakte ESC-Formel. Das lässt einfach viel mehr Raum für Klangfarben des Landes, ganz typische Melodien für die Nationalsprache natürlich. Das ist authentisch und qualitativ einfach auch hochwertiger. Also bestes Beispiel ist natürlich Salvador Sobral, der gleich im ersten Jahr dieser Formatreform den Song Contest endlich für Portugal gewonnen hat. Ich glaube, das portugiesische Fernsehen hat jetzt, ähnlich wie das italienische Fernsehen, die Förderung der nationalen Musikszene als seinen öffentlichen Auftrag entdeckt. Und das zahlt sich jetzt beim ESC aus.
Vielleicht eine kleine Blaupause auch für andere Länder, die hadern beim ESC. Nun ist Deslocado zumindest ins Finale gekommen, war aber nur 21. Aber es ist ja auch bei weitem nicht der einzige Song der vergangenen Jahre, der beim ESC eher so mitläuft, bisschen Mauer ankommt, aber danach eben durchstartet. Woher kommt diese Diskrepanz zwischen nicht so dollem Ergebnis beim ESC, fast schon Misserfolg, und kommerziellem Erfolg?
Naja, das sind zwei unterschiedliche Bewertungsmechanismen. Beim ESC wird halt die Live-TV-Performance an einem bestimmten Abend bewertet. Auf der einen Seite mit festgelegten Jurykriterien und auf der anderen Seite eher mit der spontanen Zuschauerzuneigung. Da kommt es auf das richtige Timing an. Da muss man halt an dem Abend wirklich, da muss alles stimmen. Beim Streaming hingegen, das ist so eine Art Langstreckenlauf. Da hat man TikTok-Trends, da hat man Playlists, da hat man Replays. Und da hat zum Beispiel Rosalind damals mit Snap einen weltweiten Hit gelandet, obwohl sie nur Platz 20 beim ESC hatte. Oder wenn man jetzt mal an Think About Things von Dali Freire aus Island denkt, der ist ja nicht mal beim ESC gestartet, weil das ja gar nicht stattfand, der Song Contest 2020. Und der Epic Sax Guy, das war ein absoluter Meme-Kult. Ich glaube, Deslocado passt genau in dieses Muster. Da ist viel Identifikation, Social-Media-Anziehungskraft und daraus resultiert dann nachhaltiger Streaming-Erfolg.
Na, die Performance war vielleicht auch ein bisschen langweilig beim ESC, wo sie da standen in ihrer Band. Aber okay, ich verstehe, das ist dann für Streaming natürlich zweitrangig, wie man da in Basel auf der Bühne stand. Danke, Irving, für deine Recherchen, danke für das Gespräch und bis bald mal wieder.
Sehr, sehr gerne, bis bald.
Und nun haben wir noch das für euch.
ESC Update. 3 Minutes. Bye, bye.
Und dafür ist auch Thomas wieder zurück. Hallo.
Hallihallo.
Und jetzt werden wir am Ende dieser Sendung doch noch ein bisschen positiver. Ich möchte mit dir über meinen Urlaub sprechen.
Oh.
Ich war nämlich Ende August, Anfang September mit einem Kumpel in Kroatien. Und normalerweise, wenn ich irgendwo auf der Welt bin, fragst du mich ja auch, und was gab es da so für ESC-Bezüge und so weiter. Reichlich, kann ich dir sagen. Aber wirklich, das ging schon los natürlich mit unserer Taxifahrerin vom Flughafen, die uns erzählt hat, dass Baby Lasagna jetzt der große Nationalheld ist in Kroatien und dass sie Poison Cake gar nicht gut fand. Wenig überraschend. Es gab so viel, dann haben wir tatsächlich eines Tages mal so eine Speedboat-Tour gemacht. Da sitzt man auf so einem relativ kleinen Boot und es geht wirklich ab durch das Mittelmeer quasi auf so Inseln. Und da wurde auch Musik gespielt. Man konnte sich Lieder wünschen für die Playlist und da hat sich mein Kumpel tatsächlich Ruhe gewünscht, den Song aus Island dieses Jahr, was ja auch so schön nautisch ist. Das hat sehr gut gepasst. Am Ende war sogar noch Helena Paparizou auf dieser Playlist, mein Number One, obwohl sich das gar keiner gewünscht hat, aber irgendwie ja, die Mittelmeerländer, nicht wahr? Also es ist, das war sehr, sehr schön. Und es gab auch noch einen kroatischen Musiksender im Fernsehen, den wir gesehen haben. Der heißt CMC-TV. Haben wir ab und an mal geguckt. Und naja, da ist mir ein Lied sehr besonders aufgefallen. Und da geht es um den Titel Nisam Jazamale Stvari. Das werdet ihr wahrscheinlich noch nie gehört haben. Der kommt von Maja Šuput, eine Sängerin, die mehrfach schon beim kroatischen Vorentscheid übrigens aufgetreten ist. Das ist ein Lied aus diesem Jahr und wir hören mal kurz rein. Vielleicht kommt es euch irgendwie bekannt vor. Na Thomas, möchtest du lösen?
Ja, was ist das? Ist das Serbo-Kroatisch denn, ne?
Ja, genau.
Ja, ja. Die Version kenne ich nicht, aber mir ist durchaus bekannt, dass gerade so Griechenland, Türkei, Balkan, viele Künstler sich tatsächlich die großen ESC-Hits nehmen und die covern. Von Golden Boy kenne ich auch eine Version, eine griechische Version von Eleni Forera zum Beispiel.
Ja, Nadav Getch, Golden Boy, der Song, nach dem auch diese Rubrik hier benannt ist. Der ist nicht so zu kriegen, dieser Song. Zehn Jahre alt.
Kommt immer wieder.
Es ist ein großer Klassiker. Aber tatsächlich möchte ich über gar keinen kroatischen Song sprechen bei diesem 3-Minute-2-Bye. Ich möchte aber auf den ersten Künstler zu sprechen kommen, den ich auf diesem Musiksender gesehen habe und der einen ESC-Bezug hat. Und das ist Dino Merlin, mehrfacher Interpret und Komponist beim ESC für Bosnien-Herzegowina. Er trat zum Beispiel 2011 in Düsseldorf mit dem Titel Love and Rewind an. Er ist aber nicht nur in Bosnien-Herzegowina bekannt, sondern eben auch in weiten Teilen des ehemaligen Jugoslawiens. Ich weiß, Düsseldorf war für dich natürlich ein besonderer ESC. Hatte Dino Merlin für dich auch einen besonderen Auftritt?
Ja, also 2011, ich kann mich erinnern, dass er da der älteste Teilnehmer war. Also er war auch der Dino unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und eigentlich wurde immer gesagt, 2011 die bekannteste Band auf dem Podium ist Blue. Ja, aber eigentlich war es Dino Merlin, wenn man seine Zahlen anguckt. Er stand da mit 6 Leuten auf der Bühne, ja, und man merkt eben, dass er ein Megaprofi ist, weil er diese Selbstsicherheit auf der Bühne so ausstrahlt. Das mag ich ja immer, wenn man nicht die Angst von Castingkünstlern den sieht oder spüren kann. Und für alle, also auf dem Backdrop, auf den LED-Wänden hinter ihm sah man immer so einen riesigen Theatervorhang von rechts nach links wedeln. Das ist eigentlich das Bild, was man am meisten im Kopf hat, glaube ich.
Was ich damals schon bemerkenswert fand, der Song ging mit Startplatz 2 ins Rennen und er bekam im Finale die meisten 12-Punkte-Wertungen von allen Songs. Lag das jetzt nur am ehemaligen Jugoslawien?
Ja, das Jahr 2011 war sowieso so komisch, muss man sagen. Ja, ich meine, das hat Aserbaidschan gewonnen. Und ja, Dino Merlin ist halt einer, da habe ich eben schon angedeutet, einer der größten Stars des Balkans. Er kommt hier aus Bosnien, ist im ganzen Bereich bekannt. In Sarajevo hat er schon Konzerte vor 60.000 Zuschauern gegeben, füllt aber auch in Deutschland Arenen. Also letztes Jahr war er in der Uber-Arena in Berlin und in der Olympiahalle in München. Die waren auch alle voll. Ja, und die 12 Punkte kamen eben auch nicht nur aus Serbien, Slowenien und Nordmazedonien, sondern auch aus der Schweiz und Österreich. Mag natürlich auch ein Migrantenvot gewesen sein, weil da sehr viele Leute eben aus dem Balkan noch leben und arbeiten. Aber das war schon, das ist schon ja, bemerkenswert, die meisten 12 Punkte. Ja, am Ende ist er ja Sechster geworden mit Start Nummer 2 aus dem Balkan. Ist eine Top-Platzierung, muss man sagen.
Dann wollen wir den guten Dino jetzt mal hören. Danke dir, Thomas. Danke euch auch fürs Dabeisein. Abonniert gerne unseren Podcast überall dort, wo ihr Podcasts hört, ESC Update. Mich seht ihr jetzt gleich um 20.15 Uhr im NDR Fernsehen, im Publikum von kaum zu glauben.
Okay, gut.
Einfach, weil es geht. Und wir beide sind ja für gewöhnlich immer am letzten Samstag des Monats für euch da. Das nächste Mal dann am 25. Oktober. Bis in 4 Wochen. Ciao.
Tschüss.
One to 100 multiplied by you. It all looks great, it all looks cool. Healthy children go to school with others in love.
myself loves to. On the surface or in the distance, it's all the same. Or in the darkness, oh, don't you notice what the different game? Yeah. If you take this life from me today, tear it up and bury me away. Don't just try and keep your songs in mind, 100 worries of mine. Your love of mine and all the loving rewind. Sita, oh, Sita, oh, Sita, oh, Sita, oh. 1 to 100 multiplied by 2. It's less about me, it's less about you. Of mine.